Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Koalabären finden wir ja sehr putzig, aber ihren Lebensraum machen wir so gut wie platt. Im vergangenen Jahr waren es Koalas, Feldhamster und Tintenfische, denen es besonders schlecht ging. Dieses Jahr, das verraten wir schon mal vorab, sind Haie und Kraniche auf der roten Liste weiter in den tiefroten Bereich gerutscht. Sie haben das gerade in den Nachrichten gehört. Der World Wildlife Fund sagt, sie sind extrem gefährdet. Wir berichten gleich. Reparieren statt wegwerfen. Mode ist einer der größten Klimakiller. Reparieren hilft. Rücksendungen sind auch Klimagift. Wie lassen sich Retouren vermeiden? Und im Verbrauchertipp: unrechtmäßige Erhöhung der Abschläge bei Strom und Gas. Also, es geht ans Eingemachte. Wir erleben gerade das größte Artensterben seit dem Ende der Dinosaurierzeit. Das sagt der WWF, der World Wildlife Fund. Woran es liegt, das wissen wir. Alle Finger zeigen auf uns, den Menschen. Wir Menschen betonieren Böden zu. Wir betreiben intensive Landwirtschaft, wir wildern und wir holzen Wälder ab. Viele Tierarten haben so gut wie keine Chance mehr oder nur noch unter sehr großen Anstrengungen. Dieter Nürnberger berichtet.
Inzwischen sind mehr als 140.000 Tier- und Pflanzenarten auf den internationalen roten Listen verzeichnet. Mehr als je zuvor, so der WWF Deutschland, anlässlich der heute vorgestellten jährlichen Bilanz. Mehr Verlierer als Gewinner somit. Und schon der Blick in heimische Gefilde offenbare, dass auch hier Vertrautes längerfristig verschwinden könne, so Roland Gramling, Sprecher der deutschen Sektion des World Wide Fund for Nature, kurz WWF. Zu den Verlierern gehöre beispielsweise der graue Kranich und der Laubfrosch.
Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass wir in Deutschland immer mehr Feuchtgebiete, Moore, Auwälder verlieren und verloren haben auch schon. Und diese Tierarten sind eben auf diese Feuchtgebiete angewiesen. Zum Beispiel der Kranich, der baut seine Nistplätze eben immer in diesem sumpfigen Terrain, weil dann das Nest sicher vor dem Fuchs zum Beispiel ist. Und natürlich, die Amphibien, die brauchen einfach Feuchtigkeit, die brauchen Wasser. Und wenn jetzt durch Versiegelung diese Flächen verschwinden, verschwinden natürlich mit denen auch diese Tierarten. Das sind die letzten Rückzugsräume.
Intensivierte Landwirtschaft, Überfischung, Klimakrise, Wilderei und Waldbrände. Die Gründe für das Artensterben sind oft regional unterschiedlich. So gehört beispielsweise auch der Dorsch zu den Verlierern des Jahres. So seien durch Überfischung große Bestände in der westlichen Ostsee inzwischen regelrecht zusammengebrochen. Der Kipppunkt für eine natürliche Erholung der Bestände überschritten. Doch gäbe es in Deutschland, in Europa auch Erfolgsgeschichten. Der WWF-Sprecher nennt den Luchs als Paradebeispiel.
Diese Katzenart fühlt sich in Deutschland wieder zunehmend heimisch. Und an dem Beispiel lässt sich auch ganz gut erkennen, dass der Mensch nicht nur das Problem verursacht, sondern eben auch Teil der Lösung sein kann. Also der Luchs, der kommt nach Deutschland zurück, eben weil es strenge Schutzmaßnahmen gibt, weil es Wiederansiedlungsprojekte gibt, zum Beispiel im Bayerischen Wald oder auch in Rheinland-Pfalz. Und dann kann es also auch gelingen, wenn man das wirklich will und wenn da auch ein politischer Wille dahinter steht und die Bevölkerung vor Ort mitgenommen wird, dass das Tierarten wieder besser geht.
Natur- und Tierschützer schlagen Alarm. Zu den Verlierern gehört beispielsweise der Eisbär, für viele eine Art Sinnbild der Klimakrise. So brachten die Sommer der vergangenen Jahre über den arktischen Landmassen immer wieder Rekordtemperaturen. Hält die Entwicklung an, dann könnten rund um das Jahr 2100 die meisten Eisbärpopulationen zusammengebrochen sein. Als vom Aussterben bedroht, wird inzwischen auch der afrikanische Waldelefant geführt. Innerhalb von 30 Jahren gingen die Bestände in West- und Zentralafrika um rund 85% zurück. Die roten Listen sollen aufrütteln, sagt WWF-Sprecher Roland Gramling.
Wir sprechen als WWF vom größten Artensterben seit Verschwinden der Dinosaurier, seit dem Ende der Dinosaurierzeit. Einfach weil der Mensch ziemlich viele Tier- und Pflanzenarten an diesen Abgrund immer weiter drängt, dass sie aussterben.
Viel Schatten, wenig Licht, so lässt sich die diesjährige Bilanz zusammenfassen. Und Lichtblicke gäbe es nur dort, wo sich der Mensch intensiv für den Natur- und Artenschutz einsetze.
Also der WWF mahnt, wir erleben gerade das größte Artensterben, seitdem die Dinosaurier verschwunden sind. Wenn Kleidung nicht mehr passt oder kaputt ist, dann bleibt sie häufig im Schrank liegen oder landet im Altkleidercontainer. Etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland hat laut Greenpeace noch nie Kleidung repariert oder reparieren lassen. Inzwischen bieten aber auch große Modeunternehmen Reparaturservices an. Wie können wir vermeiden, Kleider und Schuhe nach dem ersten heftigen Gebrauchsspuren wegwerfen zu müssen? Wir könnten eben tun, was unsere Eltern und Großeltern noch wussten: reparieren oder reparieren lassen. Das geht inzwischen nicht nur beim Schneider um die Ecke. Pia Behme hat es ausprobiert.
Ein Riss in meinem lila Lieblingshemd, zwei kleine Flecken auf meinem hellgelben Blazer und ein Loch in meinen weißen, inzwischen eher grauen Turnschuhen. Eigentlich würde ich die Teile gerne weiter tragen. Stattdessen liegen sie jetzt schon seit Monaten herum. Damit gehören sie zu den etwa 40% unserer Kleidung, die laut Greenpeace fast gar nicht genutzt werden und quasi für den Schrank produziert wurden. Nachhaltig ist das nicht. Vor allem, wenn man die hohe Umweltbelastung durch die schnelllebige Textilindustrie bedenkt. Weiterhelfen kann hier zum Beispiel Valentina Schrempf.
Es gibt Kunden, die sagen, das ist mein Lieblingsstück.
Sie ist die Inhaberin des Waschwerks, einer kleinen Reinigung- und Änderungsschneiderei in Berlin. Und sie berät KundInnen wie mich zu ihren kaputten, aber geliebten Kleidungsstücken.
Ich gucke natürlich nach Qualität, nach Beschädigung oder sowas. Und dann sage ich auch, manchmal besser das Neue kaufen, ehrlich zu sagen. Aber manchmal, wenn das ist gutes Stück, schönes Stoff, irgendwie alte, geerbte, viele bringen das, dann sage ich, dann machen wir lieber vorsichtige Reinigung oder Reparatur.
Erbstücke oder besonders Hochwertiges habe ich allerdings nicht dabei.
Das eine ist auch ein Hemd und da ist eigentlich nur ein kleiner Riss drin, hier im Ärmel.
Das ist überhaupt kein Problem, weil dieser Riss direkt am Naht und das wird nichts zu sehen. Das wird wie neu aussehen, deswegen werde ich empfehlen, reparieren natürlich.
Für 3 Euro soll mein Hemd wieder wie neu werden. Und was ist mit dem verschmutzten Blazer?
Das ist ganz alter Fleck. Das ist immer ein bisschen schwerer. Sie wissen bestimmt nicht, was war das. Nein, oder? Das ist chemische Reinigung auf jeden Fall. Ob diese Flecken rausgehen, kann ich ehrlich zu sagen nicht versprechen. Wir sind hier auch nicht sauber.
Meinen Blazer gibt Valentina Schrempf in die chemische Reinigung. Ich soll in ein paar Tagen wiederkommen. Kleine Schneidereien und Reinigungen finden sich in Berlin in fast jeder Nachbarschaft. In ländlichen Regionen ist der direkte Weg zur Reparatur dagegen oft weiter. Inzwischen gibt es die klassische Änderungsschneiderei, aber auch online und überregional. Je nach Anbieter werden die Kleidungsstücke abgeholt oder zur Post gebracht und dann geändert, repariert oder gereinigt zurückgeschickt. Einen ähnlichen Service testet der Online-Modehändler Zalando in Zusammenarbeit mit dem Londoner Startup Save Your Wardrobe zurzeit in Berlin und Düsseldorf.
And we say to our customers, you know, click on this link and then it opens up this care and repair experience.
Laura Koppen, Head of Circularity bei Zalando, erklärt, wie es funktioniert. Über die Plattform schicken KundInnen ihre Anfragen raus und erfahren dann den zunächst geschätzten Preis. Laut Koppen orientieren sich die Preise dabei am regulären Markt. Die Anfragen landen dann in den Postfächern von lokalen Schneidereien und Reinigungen, die sich mit den KundInnen austauschen und den Preis anpassen können. Etwa, wenn die Reparatur komplexer ist als vom System eingeschätzt.
What we're aiming to do.
Unser Ziel ist es, die Kundinnen und Kunden zu unterstützen, die diese lokalen Dienste nicht nutzen, weil sie es nicht praktisch finden oder nicht wissen, wohin sie gehen sollen oder wem sie vertrauen können. Wir sehen, dass wir diese Lücke schließen können, indem wir diesen Komfort anbieten.
Die Kleidung muss dabei nicht über Zalando gekauft worden sein. Das Modeunternehmen holt die Kleidungsstücke ab und bringt sie zurück. Die Bezahlung läuft über ein System von Save Your Wardrobe.
Durch Studien und Umfragen wissen wir, dass Kleidung immer weniger getragen wird und Kundinnen und Kunden diese Artikel zunehmend wegwerfen. Das liegt daran, dass nach dem Kauf die Informationen dazu fehlen, wie sie ihre Artikel pflegen und reparieren können. Wir wissen, dass 75% der Kundinnen und Kunden nicht wissen, wie sie Pflege- und Reparaturmaßnahmen durchführen können, die über die einfache Reparatur eines Knopfes hinausgehen.
80% der weggeworfenen Kleidungsstücke hätten laut Zalando repariert werden können. Eine repräsentative Greenpeace-Umfrage zeigt, dass die Hälfte der in Deutschland lebenden Menschen noch nie Kleidung zur Reparatur gebracht hat. Dazu gehören vor allem die Jüngeren. Fast 60% der 18- bis 29-Jährigen sind noch nie zur Schusterei gegangen. Ich lege meine Schuhe auf Valentina Schrems Tresen. Im rechten Schuh ist ein Loch, da, wo der große Zeh ist.
Kann man da noch irgendwas mitmachen oder sind die verloren?
In diesem Fall werde ich sagen, dass es nicht machbar ist. Überhaupt nicht machbar, diese Dings zu wechseln. Wenn schon die Schuster wird das machen, das wird wirklich kosten, so wie neue Schuhe.
Die nehme ich also wieder mit, gebe sie aber noch nicht auf. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, das Startup Sneaker Rescue. Ein Reparaturservice, der sich auf Turnschuhe spezialisiert hat. Der gelernte Orthopädie-Schuhmacher Hagen Matuczak hat die Firma 2018 gegründet.
Ja, also die Fersen sind natürlich kein Problem. Das könnten wir mit neuen Linings aufpolstern und wieder schön machen.
Matuczak sitzt im Sneaker Rescue Store und schaut sich meine Schuhe an. Die Ladenfläche ist Teil eines U-Bahnhofs mitten im vorweihnachtlichen Treiben Berlins. Rechts und links fahren die Straßenbahnen vorbei. KundInnen müssen aber nicht hierher kommen, um die Sneaker abzugeben oder abzuholen. Die meisten schicken ihre Schuhe ein, aus ganz Deutschland und Österreich. Vorher macht das Team anhand von Fotos ein Reparaturangebot. Für mich und meine Schuhe hat Hagen Matuczak leider auch keine guten Nachrichten.
Im vorderen Bereich ist es relativ schwierig. Also es wäre machbar, aber vom Zeitaufwand macht das bei dem Modell keinen Sinn, weil es halt Leder ist. Oder naja, es ist kein Leder, es ist Kunstleder, aber es ist halt eine glatte Struktur. Und schon so doll kaputt, dass es aufgebrochen ist und dadurch kriegt man halt keine schöne Reparatur. Und wenn wir sehen, es macht wirklich, also die Reparatur wird nicht schön, dann raten wir lieber ab.
Mit meinen Schuhen wird es wohl nichts mehr. Bleibt noch die Frage, ob die Flecken aus meinem Blazer rausgegangen sind.
Ihre Blazer zurückgekommen, aber Flecken, wie gesagt, alte Flecken, nicht rausgegangen.
Ah, schade.
Um Schuhe und Blazer zu retten, hätte ich mich also früher kümmern müssen. Mein Lieblingshemd sieht dagegen tatsächlich aus wie neu.
Na, immerhin. Ja, Weihnachten ist gerade vorbei. Was aber jetzt noch da sind, das sind die vielen Retouren. Also all das, was von den schönen online bestellten Weihnachtsgeschenken oder den Winterkleidern und den Schuhen entweder nicht gepasst oder nicht gefallen hat. Also, das große Zurücksenden beginnt. Aber diese zurückgeschickten Online-Bestellungen verursachen große Umweltschäden. Nicht nur, weil viel Ware vernichtet wird danach, sondern auch wegen der großen Transportwege. Das Problem wird also größer. Zeit, gegenzusteuern. Forscher der Uni St. Gallen und des Beratungsunternehmens Elaboratum haben Verhaltensstudien gemacht mit Kunden in Online-Shops und dabei herausgefunden, es ist gar nicht so schwer. Ich habe vor der Sendung geredet mit einem Verhaltensforscher von Elaboratum, mit Philipp Spreer, und ich habe ihn gefragt, was hilft besonders gut, um Retouren zu vermeiden?
Ja, erstmal müssen wir festhalten, dass, obwohl sich grundsätzlich alle stets gegen Retouren aussprechen, wenn man Kundenbefragungen beispielsweise durchführt, haben 2/3 aller Online-Shopper letztes Jahr Waren zurückgeschickt und in vielen Fällen, ohne dass das explizit nötig gewesen wäre. So anders ausgedrückt heißt das, die gute Absicht, Retouren zu vermeiden, die ist da. Es mangelt aber an der konkreten Umsetzung dieser Absichten. Und da kann eben die Verhaltensökonomie helfen, indem sie Kunden dabei unterstützt, gemäß ihrer eigenen Absichten zu handeln. Und das tun wir jetzt auch im Rahmen dieser Untersuchung, indem wir Online-Shoppern, bei denen wir eine hohe Retourenwahrscheinlichkeit prognostizieren, verschiedene Botschaften zeigen, die zum Beispiel die Konsequenzen von Retouren aufzeigen oder erklären, dass es auch ganz egoistisch im eigenen Sinne sein kann, Retouren zu vermeiden. Und diese Interventionen haben sich im Rahmen der Untersuchung immer als sehr effektiv herausgestellt.
Was meinen Sie damit, dass es egoistisch und im eigenen Sinne sein kann, Retouren zu vermeiden? Mir fehlt doch da ein paar Schuhe, was ich hätte anprobieren können und was vielleicht besser passt.
Ja, genau. Also was man immer nicht sieht bei den Retouren, ist der Zeitaufwand, der damit verbunden ist. Und wir haben auch eine Erhebung durchgeführt und festgestellt, dass es netto etwa 32 Minuten Lebenszeit sind, die man verliert pro Retoure. Das setzt sich zusammen aus dem Ausdrucken des Paketscheins, der Verpackung des Artikels, zukleben, zur Post gehen, Schlange stehen, die Paketbox funktioniert wieder nicht, beim nächsten Versuch nochmal und so weiter. Das sind 32 Minuten Lebenszeit, die pro Retoure verloren geht. Und das ist zum Beispiel einer dieser Trigger, die wir kommuniziert haben und dabei sehr gute Effekte gemessen haben.
Also Sie schubsen die Nutzer so ein bisschen in die Richtung, dass sie weniger bestellen, vielleicht aus Eigeninteresse. Und Sie sagen, mit diesen Maßnahmen würden Sie es schaffen, die Retouren um 4% zu reduzieren. 4% klingt für mich nach so gut wie nichts.
Ja, aber für die Zukunft, das ist, glaube ich, wichtig nochmal zu betonen, rechnen wir mit deutlich höheren Werten. Aber auch 4-5% sind schon ein gewaltiger Hebel und haben ehrlicherweise unsere Erwartungen auch klar übertroffen. Denn das entspricht über 15 Millionen Paketen, die wir vermeiden können, allein in Deutschland und das jedes Jahr. Wenn man jetzt die Emissionen, die dadurch entstehen, ausgleichen wollte, dann müsste man etwa 13 Millionen große Bäume pflanzen, allein um die lieferbezogenen Emissionen zu kompensieren. Und was auch nicht zu vernachlässigen ist, ist, dass wir dem Onlinehandel mit diesen Ansätzen mehrere hundert Millionen Euro Kosten sparen, die der dann idealerweise an seine Kundinnen und Kunden weitergeben kann.
Okay, also der Onlinehandel spart, also müssten die Onlinehändler ja eigentlich auch ein Interesse haben, solche Tools zur Retourenvermeidung in ihre Shops einzubauen. Aber bislang haben das noch sehr, sehr wenige. Glauben Sie, dass die Angst davor haben, dass sie weniger Umsatz machen, wenn die Kunden Sachen einfach mal nicht nur so zum Anprobieren bestellen?
Also wenn man mit Händlern spricht, ist die offizielle Begründung meistens, dass man Shopper in ihrer Freiheit, Artikel zurückzuschicken, nicht einschränken möchte. Inoffiziell haben sie aber absolut recht. Es herrscht die weit verbreitete Annahme, würde ich sagen, dass die Retourensenkung oder die aktive Senkung von Retouren auch den Umsatz stark reduziert. Und das ist allerdings ein Mythos. Zum Beispiel, weil Kundinnen und Kunden mehr Artikel behalten oder sich für höherwertigere Alternativen entscheiden. Man braucht letztendlich die großen Player, man braucht die Masse der Händler, damit dieser Stein ins Rollen gerät.
Es sind nur sehr sanfte Maßnahmen, möchte ich sagen, die Kunden ein bisschen dahin zu schubsen, wo sie haben wollen. Gibt es da auch schärfere Schwerter?
Ja, über verpflichtende Retourengebühren beispielsweise wird ja viel gesprochen. Wahrscheinlich wollen Sie darauf hinaus. Und ich selbst bin dem Thema auch überhaupt nicht abgeneigt. Allerdings muss man natürlich genau hinsehen, was die Wirksamkeit jetzt anbelangt. Wenn wir mal ehrlich sind, kostenlose Retouren gab es ja noch nie, sondern die Kosten wurden bisher nur unsichtbar eingepreist. Und wenn diese Kosten jetzt sichtbar werden, dann ändert sich auf der Anbieterseite erstmal wenig. Bei der Nachfrage erwarten wir aber einen sehr deutlichen Rückgang bzw. Umsatzeinbruch, weil wir Menschen, auch das wissen wir aus der verhaltensökonomischen Forschung, eben sehr sensibel auf Zusatzkosten reagieren. Und um das zu kompensieren, werden die Händler kreative Wege finden, diese Retourengebühren anderweitig mit der Preisgestaltung auszugleichen. Und deswegen bleiben wir dabei, dass erst sanfte Maßnahmen, wie Sie es nennen, erprobt und optimiert werden sollten, die ohne Verbot und ohne Zwang auskommen.
Die Händler werden kreative Wege finden, die Kosten an die Kunden weiterzugeben, sagen Sie. Jetzt muss man ja auch irgendwie die Händler ein bisschen in die Pflicht nehmen, finde ich. Die könnten ja auch realistischer abbilden, was da verkauft wird. Sie könnten vielleicht auch deutlichere Hinweise darauf geben, wie groß oder wie klein ein paar Schuhe oder Kleidungsstücke ausfallen. Wird da genug getan?
Also alle haben das Thema auf dem Radar. Das ist selbstverständlich, wenn man sich vor Augen führt, dass eine Retoure einen Händler im Durchschnitt 19,50 Euro etwa kostet. Das ist also ein gewaltiger Kostenblock, der dann in den Büchern steht. Und dementsprechend haben alle Händler ein ganz eigenes Interesse daran zu arbeiten. Da ist bei weitem noch nicht das Potenzial ausgeschöpft. Also gerade wenn es um Informationen zu Größen geht, was ja im Bereich Fashion der größte Retourengrund ist, dann haben wir da noch lange nicht das Potenzial ausgeschöpft. Ich glaube, da ist sozusagen noch viel Hausaufgaben zu tun und bin mir aber sicher, dass der Onlinehandel da auch bereits sensibilisiert ist und daran arbeitet.
Philipp Speer sagt das, Verhaltensökonom bei der Beratung Elaboratum. Es ging um Retouren, weil zurückgeschickte Online-Bestellungen riesige Umweltschäden und wie wir gehört haben auch hohe Zusatzkosten für Unternehmen verursachten. Und Philipp Speer hat uns gesagt, wie man Retouren vermeiden könnte. Danke.
Ich habe zu danken.
Mit Kindern einkaufen gehen bedeutet Klippen umschiffen. Die komplette Süßigkeitenabteilung und die Kasse sowieso, denn nirgendwo sonst lassen sich kleinkindliche Wutanfälle besser beobachten. Der Begriff Quengelkasse kommt ja nicht von ungefähr. Aber nicht nur die Kinder, auch wir Erwachsene werden im Supermarkt gelockt und verführt. Sehr subtil. Bastian Wiozik.
Marco Vosslers Obst- und Gemüseabteilung sieht aus wie ein Stall. Ein altes Wagenrad lehnt an einer Kiste mit Kartoffeln. Stroh hängt von der Decke. Darunter sitzen Hühner aus Stoff.
Alles so ein bisschen rustikal, haben hier so eine abgehangene Decke drin, dass es einfach hier so ein wohnliches, gemütliches Flair gibt.
Weil Edeka-Läden Inhaber geführt sind, kann Marktleiter Vossler in seinem Supermarkt schalten und walten, wie er möchte. Wie fast überall liegt auch bei ihm das normale Standardsortiment, Tiernahrung, Reinigungsmittel, Toilettenpapier, im Zentrum des Ladens. Den Weg, den die Kunden außen herum nehmen sollen, nennt Vossler indirekte Zwangsführung. Diesen Rundgang hat er nach seinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltet. Nach Vorstellungen, die viel mit Psychologie zu tun haben.
Deshalb haben wir uns gesagt, okay, direkt nach der tollen Obst-Gemüse-Abteilung, wo wir Frische suggerieren, starten wir mit Süßwaren, um einfach den Kunden einen Impuls zu geben. Oh ja, Mensch, hier muss ich nochmal abbiegen, hier brauche ich noch meine Schachtel Pralinen oder meine tollen Bonbons, die er jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat.
Zucker stimuliert das Belohnungssystem im Gehirn, weil Glückshormone freigesetzt werden. Das funktioniert auch mit Sonderangeboten. Solche Impulsartikel werden spontan gekauft, weil wir Käufer gerne Beute machen. Darüber hinaus stellt Vossler auch praktische Impulsartikel wie Sauce Hollandaise neben Spargel oder Grillkohle neben die Fleischtheke. Dort angekommen deutet der Marktleiter auf glänzende Schweinelenden, Koteletts und Schnitzel.
Auch hier arbeiten wir jetzt wieder mit einer Sonderbeleuchtung. Hier sind so Filter drin vor den Lampen. Vielleicht, wenn Sie jetzt reinschauen, man sieht so ein bisschen lila Schimmer. Das sorgt dafür, dass unser Frischfleisch speziell noch ansprechender aussieht, dass die Ware richtig leuchtet. Wenn man jetzt hier eine ganz klassische Lampe verwendet, dann wirkt das Fleisch hell, grau und trist, ne?
Ja, damit das Fleisch schön saftig wirkt, wird es hübsch angeleuchtet. Morgen hören Sie eine ganze Schwerpunktsendung, einen ganzen Marktplatz zu diesem Thema Werbetricks und Mogelpackungen, wie wir als Verbraucher beeinflusst werden. Morgen um 10.07 Uhr der Marktplatz im Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Viele von uns müssen derzeit feststellen, dass ihr Energieversorger höhere Abschläge verlangt. Oft ist das nicht rechtens. Warum nicht? Das erklärt Werder Nording im Verbrauchertipp.
Unangenehme Überraschungen bei der Strom- und Gasrechnung. Das sollen regelmäßige Abschlagszahlungen verhindern. Allerdings setzen insbesondere Billiganbieter immer wieder zu hohe Abschläge für die künftige Abrechnungsperiode fest. Sie behalten die alten Abschläge bei, obwohl der Verbrauch im zurückliegenden Jahr gesunken ist, oder heben die Abschläge wegen der gestiegenen Energiepreise deutlich an.
Ja, uns liegen durchaus Fälle vor, in denen eine Familie bisher vielleicht 80 oder 90 Euro im Monat gezahlt hat und jetzt sollen es mehrere hundert sein.
Eine Verdopplung oder Verdreifachung des Abschlags ist nicht selten, sagt Jana Schönbohm, Energierechtsexpertin der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Dabei ist es den Energieversorgern gesetzlich nicht erlaubt, die monatlichen Abschläge zu jedem beliebigen Zeitpunkt anzuheben, wenn die Energiepreise gestiegen sind.
Das ist nicht vorgesehen, dass während des laufenden Vertragsverhältnisses einfach die monatlichen Teilzahlungen geändert werden.
Falls doch Ausnahmen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt sind, sollten Betroffene die unbedingt überprüfen lassen. Denn im laufenden Abrechnungszeitraum dürfen Abschläge in der Regel nur mit Zustimmung der Kundin oder des Kunden angepasst werden. Seit November 2021 gibt es allerdings eine Ausnahme bei der sogenannten Grundversorgung. Wenn jemand also keinen besonderen Strom- oder Gastarif vereinbart hat und als Haushaltskunde zu den sogenannten allgemeinen Preisen beliefert wird.
Die Grundversorgung gilt immer so lange, bis ich mich aktiv um einen anderen Anbieter oder auch nur um einen anderen Tarif bei meinem Grundversorger bemühe und einen Vertrag zu vereinbarten Bedingungen schließe.
Sind die Kosten für den Anbieter etwa um 10% gestiegen, darf er neuerdings den Abschlag in der Grundversorgung auch um 10% erhöhen. Damit sollen Nachzahlungen vermieden werden.
Genau, wir haben sehr viele Anfragen dazu.
Um meinen Abschlag zu kontrollieren, rechne ich den monatlichen Verbrauch auf das ganze Jahr hoch, multipliziere meinen Arbeitspreis pro Kilowattstunde und rechne den monatlichen Grundpreis von zum Beispiel 10 Euro hinzu.
Das heißt, ich muss dann, wenn ich zum Beispiel 30 Cent pro Kilowattstunde bezahle, diese 30 Cent mit meinem Jahresverbrauch multiplizieren, den monatlichen Grundpreis hinzurechnen und das Ganze dann durch 12 teilen, so habe ich einen guten Überblick über meine Abschläge.
Bietet der Versorger eine Anpassung der monatlichen Zahlungen an, sollten sich Verbraucherinnen und Verbraucher gut überlegen, dem zuzustimmen. denn zu hohe Abschläge sind wie ein kostenloses Darlehen. Zudem ist bei einer Insolvenz im Voraus gezahltes Geld meist verloren. Wer Angst vor Nachzahlungen hat, kann besser selbst monatlich Geld zurücklegen. Spätestens mit der Jahresabrechnung wird klar, ob ich überzahlt habe oder nachzahlen muss.
Wenn aus der Jahresrechnung dann ein Guthaben hervorgeht, muss mir das auch innerhalb von 2 Wochen wieder zurückgezahlt werden.
Wenn ich feststelle, dass mein Abschlag zu hoch angesetzt ist, sollte ich den Versorger unbedingt auffordern, den Abschlag anzupassen. Gerade bei den Discount-Anbietern sollte man da hartnäckig bleiben.
Für die Forderung eines zu hohen Abschlags gibt es eben keine gesetzliche Grundlage.
Und tschüss, sagt Sandra Pfister.